ist Acht. Böse Acht ist Acht.
Acht. Ich bin kein redegewandter Mann. Weder seit gestern noch seit vorgestern, noch seitdem du zu deinem Knecht redest. Denn unbeholfen ist mein Mund und unbeholfen meine Zunge. Aber dann hat Gott Mose gesagt, da sprach der Herr zu ihm. Wer hat den Menschen den Mund gemacht? Oder wer macht stumm oder taub, sehend oder blind? Nicht ich, der Herr? Also nur das Fragen. Manchmal fühle ich mich ein wenig ungewandt in meiner Rede. Heute wollte ich ein anderes Thema eigentlich. Jesaja 40 lesen, wenn Sie eine Bibel habt oder das ganze Kapitel. Ich lese das vor. Erstmal durchlesen und Gottes Wort auch sehen können vielleicht. Da, und dann werde ich was darüber sagen. Ich warte auf der Einkunft. So, Wegen 4, ich weiß, es hat 31 Verse und es ist eine der in Literatur überhaupt, es ist eine von den überhaupt alte Perle von Literatur. Wird in der Bibel auch eine, es ist der Wendepunkt in Jesaja 40, ist der Wendepunkt von Gericht, erster Halb und dann der letzte Halb von Jesaja wird hier angesprochen. Tröstet, ja, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet zum Herzen Jerusalem, sagt ihm, dass seine Leidenszeit vorüber ist und dass seine Sünde bezahlt würden. Denn der Herr hat es für alle seine Sünden doppelt gestraft. Eine Stimme ruft, baut dem Herrn eine Straße durch die Wüste, ebnet unserem Gott einen Weg durch die Steppe. Eine Übersetzung hat durch die Prairie. Jedes Tal soll aufgeschüttet und jeder Berg und Hügel eingeebnet werden. Das Unebene soll gerade und das Hügelige eben werden. Dann wird die Herrlichkeit des Herrn offenbar und alle Menschen werden sie sehen. Dies hat der Herr beschlossen. Eine Stimme sagte, rufe, ich fragte, was soll ich verkünden? Menschen sind wie Gras, ihre Schönheit ist wie eine Feldblume. Das Gras verdorrt und die Blumen verwelken, wenn der Atmen des Herrn über sie weht. Ja, wirklich, das Volk ist Gras. Das Gras verdorrt und die Blumen welken, aber das Wort des Herrn hat für immer Bestand. Siehe, du Überbringerin der guten Botschaft, steig auf einen hohen Berg. Sprich mit lauter Stimme, Jerusalem, du Freudenboten, sprich laut und fürchte dich nicht, sagt den Städten Judas, seht, da ist euer Gott. Seht, der Herr, eure Herrscher, kommt mit Macht. Er regiert zu seinem Nützen. Seht hin, er bringt eine Belohnung mit und führt seine wieder erworbenes Volk vor sich her. Er wird seine Herde weiden wie eine Hirte. Die Lämmer wird er im Arm tragen und sie auf seinem Schoß halten. Die Mutterschafe wird er freundlich leiten. Wer hat das Meer mit seiner Hand gemessen und das Maß des Himmels mit seiner Handspanne festgesetzt? Wer hat den Staub der Erde mit seinem Scheffel gemessen? Wer hat die Berge gewogen und die Hügel auf die Waagschale gelegt? Wer kann wissen, was der Herr denkt und wer kann sein Ratgeber sein? Mit wem hat er sich beraten, um Einsicht zu gewinnen und sich in Rechtsfragen belehren zu lassen? Und wer hat ihm beigebracht, wie man zu Erkenntnis kommt? Die Völker sind in seinen Augen wie ein Tropfen am Eimer, wie ein Staubkorn auf einer Waage. Ferner Länder fallen bei ihm nicht mehr aus einer Staubkörnchen ins Gewicht. Die Wälder des Lebanon erhalten nicht genügend Brennholz. Und alle seine Tiere waren nicht genug für ein Brandopfer. Damals war Lebanon ganz anders wie heute übrigens. Die gesamte Weltbevölkerung ist in seinen Augen nichts. Wer also könnte Gott gleichen? Oder was könnte man ihm als Vergleich an die Seite stellen? Götzenbilder werden von Handwerkern gegossen, von Goldschmieden vergoldet und mit silbernen Ketten verziert. Wer zu arm für eine solche Gabe ist, muss Holz nehmen, das nicht fault, und einen geschickten Handwerker aussuchen, damit er ihm ein Götzenbild anfertigt, das nicht wackelt. Wisst ihr nicht? Habt ihr es nicht gehört? Würde euch das nicht von Anfang an verkündigt? Habt ihr keine Ansicht darüber gewonnen, worauf die Erde gegründet ist? Gott thront hoch über die Erde. Die Menschen erscheinen ihm wie Heuschrecken. Er spannt den Himmel wie ein Schleier und breitet ihn wie ein Wohnfeld aus. Er macht die Großen dieser Welt wirkungslos und die Obersten richtet zunichte. Kaum sind sie gepflanzt und gesät, kaum haben sie Wurzeln geschlagen, da bläst er über sie hinweg und sie müssen verdorren. Der Sturm trägt sie davon wie Spreu. Mit wem also wollt ihr mich vergleichen? Wer ist mir gleich? Fragt der Heilige. Blickt zum Himmel hinauf und schaut, wer hat erschaffen, was ihr da seht? Er bestimmt die Zahl der Sterne, die aufgehen, und nicht jeden bei seinem Namen. Er nennt jeden bei seinem Namen. Durch seine großen Kraft und die Fülle seiner Macht fällt keiner von ihnen. Warum also sagst du, Jakob, und du, Israel, der Herr weiß nicht, wie es mir geht, und mein Recht ist ihm egal? Weißt du es denn nicht? Hast du denn nicht gehört? Der Herr ist ein ewiger Gott, der Schöpfer der ganzen Erde. Er wird nicht matt oder müde. Sein Verstand ist unergründlich. Er gibt den Erschöpften neue Kraft. Er gibt den Kraftlosen reichlich Stärke. Es mag sein, dass selbst junge Leute matt und müde werden und junge Männer völlig zusammenbrechen. Doch die, die auf dem Herrn fahren, gewinnen neue Kraft. Sie schwingen sich nach oben wie die Adler. Sie laufen schnell, ohne zu ermüden. Und sie gehen und werden nicht matt. Gottes Wort, Jesaja 40. Ja, ich habe die Titel dieser Predigt: Ein ewiger Gott ist der Herr. Okay, am Anfang sagte Isaiah, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Er redet zum Herzen Jerusalems, er redet zärtlich hier. Das ist eine andere Übersetzung, sagt zärtlich. Und ruft ihm zu, dass seine Leidenszeit ist vollendet, dass seine Schuld abgetragen ist. Denn es hat von der Hand des Herrn das Doppelte empfangen oder bestraft für alle seine Sünden. Und dann weiter, eine Stimme ruft in der Wüste, band den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße für unser Gott. Jedes Tal soll erhöht, und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden, und das Unebene soll zu Ebene werden, und das Hügelige zur Talebene. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren, und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn der Mund des Herrn hat geredet. Er hat beschlossen. Der hat hier beschlossen, was enthüllig. Und das ist auch schön, weil wenn man denkt darüber nach, in dem Neuen Testament, man kommt auf Johannes der Täufer. Und das ist genau der Vers, der übergeben ist. Da von Matthäus 3, in jenen Tagen aber kommt Johannes der Täufer und predigt in der Wüste von Juda. Und er spricht, tut Buße, denn das Reich des Himmels ist nahe gekommen. Denn dieser ist der, von dem durch den Propheten Jesaja geredet ist. Der spricht, Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seine Pfade. So ist es übergeben in Matthäus von dieser Jesaja Kapitel. Der Gott, der alles geschaffen hat, redet zärtlich mit seinem Volke. Er redet zu uns, wenn wir ihn in unseren Herzen als Gott beherbergen. Er kann nicht reden zu denen, die ihre eigenen Götzenbilder machen, wie in Vers 19 und 20. Er redet, dass unsere Schuld abgetragen ist, dass unsere Leidenszeit vorbei ist. Und wie macht er das? Wie macht er das jetzt? Durch eine Stimme, die in unserer Wüste zu hören ist, macht er das. Macht Gott dann jeden Berg und Hügel niedrig und eben in unser Leben? Es könnte sein, oder? Aber jetzt gehen wir zum nächsten Vers. Die Herrlichkeit des Herrn wird offenbart und jeder wird es sehen können. Wenn der Herr redet, sollten wir nicht zuhören. Wenn der Herr was beschließt, dann ist es beschlossen für immer. Nur in wenigen Fällen aber macht Gott eine Rückzieher. Und nur deswegen, weil Menschen zu ihm gekommen sind in Reue und in Böse. Schön. Wenn wir wirklich zu ihm kommen. Okay, wir sehen hier, dass der Erste, was wir machen müssen, wenn wir mit Gott in Beziehung kommen wollen, ist ein bedingungsloser Opfer von uns selbst. Das ist der erste Punkt. Wir stellen keine Bedingungen, wie wir es so oft machen. Zum Beispiel, Gott, wenn du mir eine Beziehung mit einer Frau oder Mann gibst, dann gebe ich dir alles. Oder, Gott, wenn du Leid mir nicht zufügst oder wenn du mir meine Familie bewahrst vor dem Tod, dann werde ich dir immer folgen. Ja, ein Arbeitskollege hat gesagt, er hat nicht mehr geglaubt, als seine Freundin gestorben ist in jüngeren Jahren. Oder, Gott, wenn du meinen Wohlstand vermehrst und nicht wegnimmst, bleibe ich bei dir. Oder Gott, bloß nicht, dass ich Missionar werden muss oder so ähnliches. Oder Gott, ich gebe dir alles, wenn ich diese Person nicht vergeben muss. Das passiert auch manchmal. Aber dann in Jesaja 40, Vers 6 lesen wir, eine Stimme spricht, Rufe. Und ich sage, was soll ich rufen, hat Jesaja gesagt. Alles Fleisch ist Gras und alle Anmut wie eine Blume des Feldes. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist verwelkt. Denn der Haupt des Herrn hat sie angeweht. Fürwahr, das Volk ist Gras. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist verwelkt. Aber das Wort unseres Gottes besteht in Ewigkeit. Manchmal sind wir sehr negativ eingestellt, gell? Wenn wir unsere verwelkten Blumen und braune Gras sehen. Wir müssen alle sterben in unser Fleisch. Aber ruhig mal einmal, das steht da, ne? Aber das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit. Wir haben auch jeden Grund zu glauben, dass die Bibel, die wir in unseren Händen haben oder auf unser Telefon haben, Gottes Wort ist. Aber lese sie bitte im Hinblick auf den Kontext, nicht wie man eine Zeitschrift liest. Zeitschrift da. Weil da gibt es eine lustige Website, Postillion oder so, gibt immer wieder mit Sachen vor und die haben zum Beispiel Bibelverse zitiert, ohne in Kontext zu geben. Ne? Und das ist wirklich doof, weil du kannst eine herausnehmen und sagen, oh Gott, Sach hat das gesagt, aber im Kontext schaut das ganz anders aus. Die haben das nur nicht gemacht. Vor letzter Woche, glaube ich, war der Arbeitskollege hat das geteilt in Facebook. Und bitte im Kontext und in nicht nur der Kontext von dieser Teil, sondern der Kontext von der ganzen Bibel ist auch sehr wichtig, dass wir alles zusammenführen und nicht nur eine Teil und machen eine falsche Aussage. Das ist eine von den wirklich wichtigen Interpretationen, Grundlagen, was wir so machen sollten. Okay, und dann ab Vers 9 in Kapitel 40, Jesaja 40. Auf einen hohen Berg steig hinauf, Du Friedenboten Zion, erhebe mit Macht deine Stimme, du Freudenboten Jerusalem. Erhebe sie, fürchte dich nicht, sprich zu den Städten Judas, sieh da, euer Gott, siehe da, euer Gott, siehe. Schau mal hin, da ist euer Gott. Siehe, der Herr kommt als Stärker und sein Arm übt die Herrschaft für ihn aus. Siehe, sein Lohn ist bei ihm und seine Belohnung geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Die Lämmer wird er in seinen Arm nehmen und in seinem Gewandbusch tragen. Die Säugen der Muttertiere wird er vorsorglich leiten. Sehr oft sind die Herrscher in dieser Zeit von dem Alten Testament, die werden auch als Hirte genannt. Und hier, Gott benutzt diese Bild von einem Hirte und tut das ins Gottes, für Gott hier für uns. Also es gibt eine Zukunft in der Hoffnung. Siehe da, euer Gott, unser Freude und unser fester Burg. Wir brauchen nichts zu fürchten auf dieser Erde. Euer Gott ist unglaublich stark. Er verliert nie die Kontrolle. Das steht hier. Er gibt sogar einen Lohn, der sich schon vorher angedeutet war. Und gleichzeitig ist er unser liebevoller Hirte. Er trägt uns in seinem Gewand ganz nah an seinem Herz. Denjenigen, die selber viel zu tragen haben, wie zum Beispiel junge Mütter, gibt er auch das, was sie brauchen. Ja, das Wort war da, in seinem Gewand. Ist auch interessant, dass der trägt sich nicht nur so mit seinen Händen, sondern er steckt es da in seinem Gewand. Und auch bei seinem Herz. Ja, in 1. Petrus 5, 7 steht, überlässt euch all eure Sorgen Gott, denn er sorgt sich um alles, was euch betrifft. Alles. Das bedeutet alles, ne? Nicht. Denke nicht, dass er nicht da ist, wenn er schwer ist. Und wenn wir weiterlesen, sehen wir die Größe unseres Gottes. So, wer sagt dann in Vers 12, wer hat das Wasser gemessen, wer hat das alles gemacht, wer hat den Staub der Erde mit seinem Maß erfasst und die Berge mit Waage begroben und die Höhe mit Waagschalen. Die können heutzutage vielleicht das so ungefähr machen, aber Gott weiß genau, welcher Stein liegt da, welcher Staub da liegt und genau, der weiß das. Und mit wem beriet er sich, dass er der ihm Einsicht geben und ihn belehrt hätte über den Pfad des Rechts und ihn Erkenntnis gelehrt und ihn den Weg der Einsicht überwiesen hatte. Siehe, Nationen gelten wie ein Tropfen am Eimer und wie Staub auf der Waagschale. Siehe, die Inseln hebt er hoch wie ein Stäubchen, der hält eine Insel hoch. In Großbritannien hält er wie ein Stöpfchen. Und der Lebanon reicht nicht hin bis zu Brandholz. Und sein Wild reicht nicht hin zu Brandholz. Weil damals gab es viele Bäume in Lebanon. Jetzt ist es eine andere Geschichte, glaube ich. Aber damals war es die beste Holz, ist da abgeholzt und alles. Alle Nationen sind wie nichts vor ihm und gelten ihm als nichtig und leer. Mit wem wollt ihr Gott vergleichen und was für ein Abbild wollt ihr ihm gegenüberstellen? Der Kunsthandwerker gießt das Gottesbild und Goldschmied beschlagt es mit Gold und mit silbernen Ketten mit Goldschmied, mit was er macht. Malbeerholz, das ist eine besondere Eiche in der Mittelosten. Malbeer steht in Elberfelder oder heutzutage heißt das Holmeiche, glaube ich. Und das war ganz hart. Und dieser arme Mann, der hat, könnte nicht Metall leisten für seinen Gott. Er sucht eine Geschichtenkunsthandwerker, der diese Gott ausbild macht mit dieser Eiche. Und dieser Gott sollte nicht wagen. Das ist ein bisschen lustig hier gemacht, glaube ich. Wenn ein Gott wackelt, ist er wert? Nein. Aber was? Er geht weiter hier und sagt, habt ihr es nicht erkannt? Hört ihr es nicht? Ist es nicht euch von Anfang an verkündigt worden? Habt ihr nicht Einsicht gewonnen von der Gründung der Erde her? Er ist es, der da thront über den Kreis der Erde, dass ihre Bewohner wie Heuschrecken erscheinen, der den Himmel ausspannt wie ein Schleier und ihn ausbreitet wie ein Zelt zu wohnen, der die Fürsten dem Nix übergibt, die Richter der Erde der Nichtigkeit gleichgemacht. Kaum sind sie gepflanzt, kaum sind sie gesät, kaum hat ihr Stamm Wurzeln in die Erde getrieben, da bläst er sie schon an. Sie verdorren in einem Sturmwind, trägt sie wie ein Stoppeln hinweg. Ja, das ist, was das Ergebnis ist von Leben ohne Gott. Wie sollen wir denn nun leben? Das ist die Frage. Wie sollen wir auf jeden Fall nicht unsere Schätze auf dieser Erde sammeln? Wie Jesus es hat in dieser Gleichnis ausgedrückt. Er sagte aber ein Gleichnis zu ihnen und sprach: Das Land eines reichen Menschen trug viel ein. Und er überlegt sich bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun? Denn ich habe nicht, wohin ich meine Früchte einsammeln soll. Und er sprach: Dies will ich tun. Ich will meine Scheune niederreißen und größere bauen. Er will dahin all mein Korn und meine Güter einsammeln. Und ich will zu meiner Seele sagen: Seele, du hast viele Güter liegen und viele Jahre. Ruhe aus, isst, trink und sei fröhlich. Das ist der normale Zustand von uns heute, glaube ich. Gott aber sprach zu ihm: Du Tor, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir verhüllen. Was du aber bereitet hast, und für wen wird es sein? So ist es, der für sich Schätze sammelt und nicht reicht im Blick auf Gott. Und dann in Kolosser 3,5 lesen wir: Wenn Christus, der euer Leben ist, der ganze Welt bekannt werden wird, dann wird auch sicher werden, dass ihr seine Herrlichkeit mit ihm teilt. Deshalb sucht ihr die Schwachen der Welt in euch ab, die Schwächen dieser Welt in euch abtöten. Haltet euch fern von Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit und falscher Leidenschaften. Seid nicht geldgierig, denn das ist Götzendienst. Das haben wir vorhin gelesen. Wer so lebt, den wird Gott schreckliche Zorn treffen. Das ist ein Teil auch von Gottes Wort. Wir sollen dann nicht nur unser eigenes Leben als ein bedienungsloser Opfer geben, das erste, was ich gemeint genannt habe, sondern wir sollten auch bereit sein, unser Kreuz auf uns zu nehmen und Jesus nachfolgen. Das zweite. Wie es in Römer 12 steht, weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit einem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein. Ein Opfer, an dem Gott Freude hat, das ist ein Götzendienst, wie er sein soll. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Das ist seine gute Gottesdienst, ist nicht hierher kommen in Gottesdienst, sondern lieber barmherzig sein, mit eurem ganzen Leben Gott einsetzen und sich ein lebendiges und heiliges Opfer geben. Und dann in Markus 8 lesen wir: Dann rief er seine Jünger und die Menge zu sich. Wenn jemand mir nachfolgen will, sagt er, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer versucht, sein Leben zu bewahren, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meine Willen und um meine gute Botschaft verliert, wird es retten. und seinem Willen. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber seine Seele verliert? Ja, und das, diese Botschaft ist so sehr zentral in unserem Leben als Christ. Das ist der zentrale Punkt. Sind wir bereit, alles aufzugeben? Muss er sich selbst verleugnen, hat Jesus, der Sohn Gottes, an uns an Herzen gelegt. Wir dürfen alles aufgeben für den anderen. Alles. Und dann, wir gehen zurück auf Jesaja 40. Mit wem denn wollt ihr mich vergleichen? Dem ich gleich wäre, spricht der Heilige. Hebt zuhör eure Augen empor und seht, wer hat diese Sterne da geschaffen? Er, der ihr hervorgetreten lässt nach der Zahl, ruft sie alle mit Namen. Jeder Stern ruft er mit Namen. Vor ihm reicht an Macht und stark an Kraft, fehlt kein einziger. Und wir wissen, was für eine Menge da ist jetzt durch unsere Wissenschaft. Warum sagst du Jakob und sprichst du Israel? Mein Weg ist verborgen von dem Herrn und mein Gott entgeht mein Recht. Das denken wir sehr oft, oder? Der hat mich nicht unterstützt in dieser Punkt. Wo ist Gott? Das ist eine ganz normale Frage jetzt. Wo ist Gott in meinem Leben? Wo ist er? Er hat mich da allein gelassen. Das denken wir. Ja, wir denken, mein Gott hat mein Recht entgangen. Zumindest in unseren Gedanken. Ne? Aber dann denke ich an Stephanus, als er predigte und anschließend getötet wurde. Stephanus hat Gottes Nähe und Güte erfahren in seinem Leiden hier auf Erden. Das ist eine ganz andere Sicht, wenn das Ewigkeit steht in unserem Blick, wie Gott hier, die Überschrift von diesem Kapitel, wie Gott hier sagt, das ist eine ganz andere. Was ist wichtig? Es ist nur hier, was auf Erde ist. Erden ist, ne? Ja, in Apostel 7, wo die Geschichte von Stephanus zu lesen ist, steht, als sie aber das hörten, ergrimmte sie in ihrem Herzen und sie knirschten mit den Zähnen gegen ihn. Der hat gerade das ganze Geschichte erzählt von Gottes Heil von Anfang an. Und dann ist mit Jesus, hat mit Jesus diese Geschichte vollendet. Und dadurch haben diese religiösen Leute, die waren so verärgert, dass er mit Gottes Sohn Jesus, der gerade vorher gestorben war, vor nicht mehr wie 3 Monate oder so. Die waren außer sich. Die haben sich die Zähne geknirscht. Sag mal auf Deutsch. Aber da er aber voll Heiligen Geistes war, der war voll Heiligen Geist, und fest zum Himmel schaute, sah er die Herrlichkeit Gottes und Jesus zu Rechten Gottes stehen. Und er sprach, siehe, ich sehe die Himmel geöffnet und den Sohn des Menschen zu Rechten Gottes stehen. Ja, da hat er alles im Blick gehabt, auch was wichtig war. Sie schrien aber mit lauter Stimme, hielten ihr Ohren zu und stürzten einmütig auf ihn los. So, wo war Gott? Der war bei ihm. Der war in der Gewand von Gott selber. Ja. Er hat alles verloren, Stephanus, auf dieser Erde. Der ist gestorben dann, aber gleichzeitig alles gewonnen in Ewigkeit. Das bedeutet, der war für immer bei ihm. Und nicht bei unendlicher
Wohlstand,
was wir auch erleben. Und das kann auch für jeder von uns so ausgehen, wenn wir an Jesus glauben. In der scheinbaren äußerlichen Niederlagen können wir Ewiges erringen. Die letzte Vers, vierte Vers von Jesaja 40, sind in diesem Sinne eine große Ermutigung für uns. Hast du es nicht erkannt oder hast du es nicht gehört? Ein ewiger Gott ist der Herr, der Schöpfer der Enden der Erde. Er ermüdet nicht und er ermattet nicht. Unergründlich ist seine Einsicht. Unergründlich auch. Er gibt den Müden Kraft und dem Ohnmächtigen mehrt er die Stärke. Jünglinge ermüden und ermatten und junge Männer strauchen und stürzen. Auch alte Männer wie ich. Aber die auf dem Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler. Sie laufen und ermatten nicht. Sie gehen und ermüden nicht. So die, die auf den Herrn hoffen, ist manchmal übersetzt hier mit die auf dem Herrn warten. Wir warten niemals vergeblich auf seine Rettung. Aber es kommt. Wir warten. Warten bedeutet warten. Das dauert ein wenig. Manchmal, bis wir tot sind. Aber dann sind wir mit ihm für immer. Es ist sehr schwer. Wir denken, Gott sollte mein Leben mir alles geben hier. Aber das ist von Jesus und von dieser der Alte Testament hier. Es ist wahr an Gottes Reich. Wenn es nicht hier ist, dann ist es bei ihm, in seiner Gewand, in seinem Schoß. Es gibt dann drei wichtige Dinge, die für uns im Vordergrund stehen, wenn wir mit Gottes Zärtlichkeit und seiner Nähe in Berührung kommen sollen. Der erste, was ich gesagt habe, ein bedingungsloser Opfer von uns selbst. Zweite, unser Kreuz freiwillig auf uns nehmen und wie in 2. Timotheus 2 steht, das Wort ist gewiss, denn wir mitgestorben sind, werden wir auch mitleben. Wenn wir ausharren, werden wir auch mitherrschen. Wenn wir verleugnen, wird auch er uns verleugnen. Aber wenn wir untreu sind, er bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Wie es in 1. Johannes 1,9 auch heißt, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Jeder. Nur er das kann machen. So, der dritte Punkt ist Ausharren in der Nachfolge Jesu. Das ist ganz einfach. Ich habe diese drei Punkte übrigens von einer ehemaligen Missionarin in Südamerika. Haben wir geredet drüber. Und ihr Mann mit vier anderen Männern waren getötet von den Indianern. Sie ist zurückgegangen und hat alle Leute waren dann in dieser Stamm zu Jesus gekommen. Fast alle nach ihrer Arbeit. Aber diese ausharrende Nachfolge ist sehr wichtig. Und sie hat diese drei Sachen genannt, besonders für junge Leute, aber auch für uns alle. Ein bedingungsloser Opfer von uns selbst, unser Kreuz freiwillig auf uns nehmen und ausharrende Nachfolge ist sehr wichtig. Die drei Sachen. Wenn wir das im Sinn behalten können, ja, das wäre das Beste. Und ich mache hier Schluss mit Römer 8. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert oder Internet, kann man es heute sagen. Oder wie geschrieben steht, deinetwegen werden wir getötet den ganzen Tag. Ich Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Vergangenes, noch Zukünftiges, noch Mächte, weder höher noch tiefer noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Wir haben einen ewigen Gott, und der ist der. Amen.